Die biblische Erzählung von heute, zumindest der erste Teil, kommt regelmäßig in meinem Religionsunterricht vor. Bei meinen Schülerinnen und Schülern starte ich dann immer mit einer Körperübung, aber keine Angst, für den Gottesdienst reicht es aus, sich das einfach nur gedanklich vorzustellen. Meine Schülerinnen und Schüler bitte ich aufzustehen, den Oberkörper nach vorne fallen zu lassen, sodass man seine Unterschenkel oder Füße berühren könnte. Und in dieser gebeugten Position für etwa 3 Minuten im Klassenzimmer umherzulaufen. Wir tapsen dann gemeinschaftlich durchs Klassenzimmer mit herunterbaumelnden Armen, nehmen die Umwelt nur so von unten durch unsere Beine hindurch wahr und haben ein ziemlich eingeschränktes Sicht- und Bewegungsfeld. Auch wenn das natürlich Abwechslung bringt und Möglichkeit zum Quatsch machen, sind doch die meisten erleichtert, wenn die 3 Minuten um sind und sich jeder und jede wieder aufrichten kann. Wie gut tut es dann, sich vielleicht sogar ein wenig in die Höhe zu strecken und zu recken. Lukas 13, die Verse 10 bis 17. Jesus lehrte an einem der Sabbate in den Synagogen. Und siehe, eine Frau hatte 18 Jahre einen Krankheitsgeist und war zusammengekrümmt und vermochte sich überhaupt nicht aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr: Frau, du bist befreit von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf. Und sofort richtete sie sich auf und gab Gott die Ehre. Der Synagogenvorsteher aber ergriff das Wort, aufgebracht darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, und sagte zu der Volksmenge: 6 Tage gibt es, an denen man arbeiten soll. An diesen also kommt und lasst euch heilen, und nicht am Sabbattag. Der Herr aber entgegnete ihm und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat sein Rind oder den Esel von der Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke? Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, welche der Satan gebunden hat und das 18 Jahre lang, musste sie nicht von dieser Fessel befreit werden, gerade am Sabbattag? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Es ist eine Mischung aus Wunder und Streitgespräch. Das Wunder liefert am Anfang den Anlass für die Auseinandersetzung und bestätigt am Ende die Autorität von Jesus. Und das Streitgespräch bildet die Mitte. 2 Sachverhalte interessieren mich heute besonders. Bei der Heilungserzählung frage ich mich, wo sind wir gekrümmt und bedürfen der Aufrichtung? Und beim Streitgespräch interessiert mich das Verhalten des Synagogenvorstehers. Das Wunder. Einzigartig im Neuen Testament und gleichzeitig befremdlich ist die Rede vom Krankheitsgeist. Lukas verwendet denselben Begriff Pneuma wie für den Heiligen Geist. Wie der Heilige Geist die machtvolle Gegenwart von Gott ist, so kann für Lukas hinter Krankheiten eine zerstörerische Macht stehen, die sogar als Satan bezeichnet wird. Wir verstehen Krankheiten anders, aber auch uns wird zunehmend bewusst, dass Krankheiten mehr sind als nur in Anführungszeichen körperliche Einschränkungen. Als Bestandteil des Evangeliums sind die Wunder von Jesus Zeichen für die mit ihm anbrechende Herrschaft Gottes. Sie rührt nicht nur Seele und Geist an, sondern auch den Körper. Es sind Hoffnungswunder, die die Herrlichkeit von Gottes Reich hier und da aufblitzen lassen. Deswegen finden sich bei Jesus auch keine Strafwunder oder Schadenswunder. Heil und Heilung bilden eine Einheit. Dass der historische Jesus scheinbar über außerordentliche Heilungskräfte verfügte und damit Dinge vollbringen konnte, die als Wunder erscheinen, scheint so gewesen zu sein. Andernfalls wäre nicht verständlich, wo diese Fülle von Heilungserzählungen herkommt. Von keiner Gestalt der Antike gibt es so viele wie von Jesus. Allerdings zeigt schon der synoptische Vergleich, also der Vergleich mit den anderen Evangelien, dass die Wunder gesteigert und legendenhaft übermalt werden konnten. Jesus begegnet in einer Synagoge einer Frau, die seit 18 Jahren an einem gekrümmten Rücken leidet. Wie öfters stellt er durch Berührung einen körperlichen Kontakt zu der Kranken her und spricht ihr die Heilung zu, worauf sie sich aufrichtet. Ihre Reaktion ist nicht die Bewunderung des Wundertäters, sondern der Lobpreis Gottes, den sie in Jesu Handeln erfahren hat. Was macht uns verkrümmt? Der Reformator Martin Luther spricht ebenfalls vom Gekrümmtsein, allerdings nicht im körperlichen, sondern im seelischen und geistig-geistlichen Sinn. Luther bezeichnet den Menschen als gekrümmt, der in seiner Begrenztheit und Unvollkommenheit, in seinen Ängsten und Sorgen auf sich selbst und seine eingeschränkte Perspektive bezogen bleibt. Und das nennt Luther in der Sprache seiner Zeit Sünde. Der gekrümmte Mensch ist gleichzeitig ständig damit beschäftigt, diese innere Spannung und Zerrissenheit zu leugnen oder zumindest nach außen hin zu überdecken, sich gut darzustellen, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, dass er weder angegriffen oder sonst etwas von außen in ihn eindringen kann, das zu einer Verletzung oder einer Denk- und Haltungsänderung führen würde. Der in sich selbst gekrümmte Mensch krümmt sich auch als Schutz. In Krisenzeiten, und da zählt die Gegenwart ja für viele Menschen dazu, neigen Menschen, aber auch Staaten und Institutionen, auch Kirche und Gemeinden, vielfach dazu, eine gekrümmte Haltung einzunehmen. Das heißt, sie bleiben auf sich selbst und ihre eingeschränkte Perspektive bezogen. Sie spüren zwar die Spannung und den Druck, den das erzeugt, sind aber nicht bereit, sich aufzurichten, die Perspektive zu erweitern und sich vielleicht auch mit Hilfe von außen umzuschauen, welche Gestaltungs- und Veränderungschancen sich ihnen trotz oder gerade wegen der Krise bieten, beziehungsweise was helfen könnte. Vielleicht gelingt es ja eine Zeit lang, das Gekrümmtsein zu verdecken und sich nach außen hin als aufrecht zu präsentieren. Auf Dauer wird es allerdings schwierig und es ist vor allem anstrengend. Je länger eine Krise andauert, desto brüchiger wird die Fassade. Während in den vermeintlich guten Zeiten oftmals unklar ist, wie Menschen, aber auch Staaten und Institutionen, die Kirche und Gemeinden wirklich ticken, bieten Krisen und damit vermeintlich schlechte Zeiten die Chance, hinter die Maske und Fassade zu blicken und Einstellungen und Haltungen zu erkennen, die zuvor verdeckt oder zumindest schwieriger einsehbar waren. Insofern stellt jede Krise auch einen Test dar. Mit ihm kann überprüft werden, ob das, was nach außen dargestellt und ja, auch das, was nach außen gepredigt wird, ob das auch tatsächlich gelebt wird, welche Wertvorstellungen, welche Interessen dahinter stehen. Das Handeln bzw. Nichthandeln in der Krise macht Entsprechungen und Abweichungen zwischen Außen und Innen, zwischen Gesagten und Gelebten offensichtlich. In Krisen zeigt sich, ob Werte wie Nachhaltigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, Gleichheit aller Menschen, Gerechtigkeit. In Krisen zeigt sich, ob solche Werte wirklich ernst gemeint sind und ob die wirklich verfolgt werden oder ob sie dann doch anderen Zielen und Interessen zum Opfer fallen. Ob sie nice to have sind, also Dinge, die man ganz nett findet, oder ob es must-haves sind, also Dinge, ohne die es nicht geht. In welcher Haltung gehen wir durch Krisen, durchs Leben? Das ist die entscheidende Frage. In uns selbst gekrümmt oder aufrecht, mit einer engen und eingeschränkten oder einer offenen und weiten Perspektive, passiv und abwartend oder aktiv und gestaltend, ausgrenzend oder einladend, ängstlich oder entschlossen. Schauen wir nur auf uns? Oder sind wir nicht doch einer Vision, auch einer Glaubensverantwortung verpflichtet? Jesus richtet auf, was sich im Leben, warum auch immer, verkrümmt hat. Und er spricht Menschen damit eine Würde zu und gibt uns damit die Möglichkeit, dass wir uns auch entsprechend dieser Würde verhalten. Das Wunder führt zu einem Streitgespräch. Ich habe es anfangs gesagt, am Streitgespräch interessiert mich das Verhalten des Synagogenvorstehers. Meine Aufmerksamkeit bleibt an ihm hängen, weil er eigentlich alles richtig macht. Der Synagogenvorsteher kennt die Gebote und weiß, sie anzuwenden, ist geradlinig und beredt. Dabei keineswegs hartherzig. Morgen darf sich die Frau gerne heilen lassen, aber nicht heute. Heute ist der 7. Tag und am 7. Tag ruhte Gott doch. Und wir ruhen ja nicht einfach nur irgendwie, sondern wir ruhen ja Gott zur Ehre. Und mal ganz ehrlich, kommt es bei 18 Jahren wirklich auf diesen einen Tag an? Der Leiter der Synagoge ärgert sich, nicht über die Heilung, sondern darüber, dass sie an einem Sabbat geschieht. Wie das oft ist, wenn man sich ärgert und gleichzeitig weiß, dass es irgendwie auch unangebracht ist, der Ärger wird nicht gegenüber dem Verursacher geäußert, also nicht gegenüber Jesus. Und er wird auch nicht gegenüber der Frau geäußert, denn sie würde ja mit völligem Unverständnis reagieren. Der Ärger wird an Dritten, an Unbeteiligten, ja an den Zuschauenden ausgelassen. Und dabei spitzt der Synagogenvorsteher das Geschehene zu und dreht es so hin, dass es zu seinem Vorwurf passt. Die Frau ist ja gar nicht in die Synagoge gegangen, um sich heilen zu lassen. Es ist Jesus, der sie ausgesucht hat. Es war nicht andersrum. Muss die Heilung an diesem Sabbat sein? Auf den Tag kommt es vielleicht nicht an bei 18 Jahren, aber Jesus ist nur jetzt und heute da. Und da kann er keine Rücksicht auf den Feiertag nehmen. Vielmehr noch, ich habe sogar den Eindruck, er macht's irgendwie absichtlich. Musste sie nicht von dieser Fessel befreit werden, gerade am Sabbattag? Jesus gibt dem vollen, uneingeschränkten Leben den Vorzug. Die Gewährung des Sabbats, die gehört in die Schöpfungsgeschichte und gehört zu dem Gott, der das Leben seiner Geschöpfe bewahrt und fördert. Und der Sabbat ist damit ein Tag des Lebens. Ja, auch, dass wir Ruhe halten sollen, das ist ja keine Bestrafung, wie man das manchmal versteht, sondern das fördert ja das Leben. Der Sabbat ist ein Tag des Lebens. Und gerade am lebensbejahenden Sabbat kann und muss die Frau aufgerichtet werden. Auf die Kritik reagiert Jesus, wie ich finde, einerseits ganz schön heftig, aber auch schlagfertig. Wie der Sabbat durch das Losbinden des Viehs von der Futtergrippe nicht entweiht wird, so erst recht nicht durch das Losbinden einer Tochter Abrahams aus den Fesseln der Krankheit. Dem Synagogenvorsteher fällt daraufhin nichts mehr ein. Die Widersacher schämen sich nach Jesu Worten, heißt es. Schämen sie sich über ihren Kleingeist? Oder schämen sie sich, weil Jesus sie auf Grundlage der gleichen Gebote belehrt hat, die sie gegen ihn angeführt haben? Aber schämen ist eigentlich gut, denn es eröffnet den Weg zum Nachdenken. Und es eröffnet auch den Weg, beim nächsten Mal anders zu handeln. Die Volksmenge jedenfalls freut sich über die wunderbaren Taten. Und die Frau, die Abrahams Tochter, sie gibt Gott die Ehre. Sie erkennt, dass von Gott her etwas Neues anfängt, genau in diesem Augenblick. Meine Aufmerksamkeit streift als letztes die Kirche, die Institution Kirche, die eigentlich auch vieles richtig macht. Sie kennt die Gebote, weiß sie anzuwenden, ist oft auch geradlinig und berät. Und nein, sie ist auch nicht hartherzig. Sie handelt zu Gottes Ehre, meistens. Erkennt sie auch, wenn von Gott her etwas Neues anfängt? Vielleicht gerade in diesem Augenblick? Amen.